Zum Kaffee.
Heute darf ich in der Sendung zum Kaffee die Dominik Grüber von Sani Glas begrüßen. Guten Tag, Wolf Grüber.
Guten Tag, Wolf.
Ihr habt oben an Sani Glas eine Lama-Zucht. Jetzt meine erste Frage. Wie seid ihr ins Studio gekommen?
Mit vier Rädern.
Mit vier Rädern?
Mit der Lama, wobei das wäre auch noch eine schöne Strecke.
Wieso seid ihr im Auto gekommen?
Es geht einfach ein bisschen schneller.
Wie lange hängt ihr jetzt auf hier mit dem Lama?
Ja, das kommt drauf. Ja, so also Tagestour könnte man das schon gut machen.
Es geht ja ewig.
Ja. Also Mutter, ja, ich muss mal Trekking, auch gemütlich Picknick kommen und das gehört euch dazu.
Aha, ja,
also wir sind nie im Stress.
Hänge ich dir gestern schon mal so?
Ja, genau.
Wegmachen.
Ja.
Jetzt auch Lama. Wie kommt man denn hier im Wallis auf eine Lama-Zucht? Wie hat das mit dem angefangen?
Ja, das war Zufall. Ich war in einer Skilehrerausbildung und da war in meiner Klasse der Burgener Uli von Fiesch. Der hat damals schon Lama-Trekking angeboten. Und dann habe ich mit dem mal ein Interview gemacht über das Lama-Trekking und gedacht, oh, das ist eine coole Sache. Ich habe mich dann ein bisschen informiert und dann habe ich gemerkt, dass es eine Glas Lamas gibt. Dann bin ich dann den Besitzer angegangen, das ist der Imbo Dubenna, mit ein paar Kollegen, die die Lamas hatten. Und dann habe ich dem gesagt, du willst das nicht im Wochenprogramm anbieten? Und dann hat er gesagt, das wäre gut, aber er arbeitet 100%, er hat keine Zeit. Und dann hat das der Favre Dominik einen Sommer lang gemacht. Und ich habe das nachher übernommen und dann selber gekauft und immer abgekauft. Und jetzt habe ich im Moment 17 Lama.
Das heisst, ihr seid einfach reingerutscht und es hat sofort begeistert?
Ja, ja, also das ist wirklich ein Tier, das mich brutal angesprochen hat. Und,
wieso denn?
Keine Ahnung.
Was hat das Tier, das so fasziniert hat?
Es ist noch schwierig, mit dem anderen Tier zu vergleichen. Wenn jetzt, ich habe Rosenpony gehabt. Und mich tut immer, Rosenpony sind so ein bisschen in Richtung wie ein Hund. Also du kannst vielleicht viel mehr dressieren als Lama. Und ein Lama tut mich mehr in Richtung Katze. Eine Katze ist nicht blöd, aber eine Katze kannst du nie so dressieren wie ein Hund. Also es hat irgendwas, was ein bisschen mehr noch einen eigenen Willen Das Lama ist ein sehr sensibles, feinfühliges Tier und das hat mich einfach fasziniert.
Sind die einfach nicht so angewiesen auf Menschen, oder? Aber eine Katze kommt ja eigentlich auch einfach, wenn sie Lust hat, ja, zu fressen.
Ja. Also es ist auch so, wenn du in ein Lama gehst, kommst du vielleicht an einen Meter an das Tier dran, wenn du es gut kennst.
Mhm.
Und wenn es dann Lust hat, näher zu kommen, kommt es und sonst nicht. Aber wenn das Lama mal am Halfter gewohnt hast, kannst du das überall streicheln und dann kannst du sehr schnell eigentlich eine Beziehung aufbauen.
Und ihr habt jetzt 17 Lamas, 17 ja. Beziehungen.
Ja, jetzt sollte ich dann noch 3 bis 5 kommen.
Wieso denn so viel? Ist das so gefragt, das Trekking, dass er so viel braucht, oder?
Also ich mache jetzt seit 10 Jahren Trekking und die ersten Tiere sind natürlich jetzt langsam aber älter. Das ist ein bisschen der AHV-Trupp.
Die sind euch nicht angeholt.
Ja, ja, und jetzt brauche ich halt wieder ein bisschen junges Blut wieder, frische Trecker und ich tue auch Verkäufe.
Aha.
Und im Moment habe ich eher knapp Tier. Und darum habe ich jetzt auf Tisch im Sommer eigentlich recht viel gedeckt. Also das Maximum, was ich decken könnte, sind 7-8. Aber dann hänge ich sofort 30, 40 und das will ich eigentlich nicht. Also so 20, 25 ist die Grenze für mich.
Aber da braucht man auch Stallungen und Umfeld und Fütter und alles. Das wird ja recht gross.
Ja, also ich habe 4 Jahre einen Biobetrieb gehabt, wo ich das selber gehabt habe. Und habe aber dann mit der Zeit gemerkt, dass genau der Event muss alte Hevo und Emdo, dass ich den Hochsaison und Trekking habe. Und beides geht einfach nicht.
Aha.
Und im Moment kaufe ich einfach mein Hell. Und kann mich voll auf das Trekking konzentrieren.
Also aber so überschneidet sich halt Haar und Haar.
Ja. Ja.
Und mit den Stalligen? Hat er Geburt?
Bis jetzt habe ich leider noch nicht eigenen Boden, was ideal ist für das.
Ja.
Und die letzten Jahre habe ich einfach immer gepachtet. Aber also in Zukunft habe ich das schon mal ein Ziel, dass ich so einen fixen Standort habe. Weil jetzt bin ich viel am Ziegler und das ist mit 20 Viechern nicht immer so einfach.
Wenn es nicht so gut folgt. Ihr kommt eigentlich aus einem ganz anderen Sport. Ihr seid eigentlich früher mal Skifahrerin gewesen, sportbegeistert. Macht ihr auch noch zum Teil, aber über das reden wir jetzt im nächsten Teil vom zum Kaffee. Dominik Grüber, ihr habt Lamas, 17 Stück bis jetzt noch, kommen bald mal mehr. Aber ihr habt eigentlich die Ausbildung und so gar nicht auf Landwirtschaft oder Tiere gemacht, sondern ihr kommt von einer ganz anderen Sparte her, vom Sport. Ihr seid früher Rennen gefahren. Erzähl da mal ein bisschen.
Ja, also Das hat relativ früh angefangen, dass meine Geschwister und ich eigentlich mit dem Vater viel trainieren, für Skirennen zu fahren. Und ja, ich bin dann Fiesrennen gefahren, Europa Cup. Und das Ideale war natürlich der Sporthandel, das Brick. Der war damals erst gerade ein paar Jahre offen gewesen. Obwohl ich überhaupt kein Bürogummi bin, habe ich dann auch die Handelsschule gemacht, Sportler und Künstler. Und bin zur gleichen Zeit ja, Fies und Europa Cup gefahren.
Aber es war eine gute Sache, die Kombination mit dem,
ja,
wenn ihr sagt, Bürogummi eigentlich nicht, aber Sport ist schon.
Also ideal. Ich denke, ja, es ist heute ja wirklich schwierig, wenn man Rennen fährt, ist man wochenlang weg, ja, oder mehrere Tage pro Woche. Und da noch eine Ausbildung zu machen, eine Lehrstelle zu finden, oder ist nicht so einfach. Und ich denke, es ist ja ganz wichtig, dass man wirklich auch eine Ausbildung hat.
Ja.
Weil es ist ja recht schwierig, vom Spitzensport zu leben.
Ja, und es geht nicht elend, ja, also weiter.
Und denke ich, ist es schon sehr wichtig, dass man da noch ein zweites Standbein hat.
Und er hat die abgeschlossen und hat nachher auch irgendwie mal das gebraucht, auf dem geschafft?
Ja, zweimal war ich sogar im Büro gewesen.
Ja, und wie war das? Hat es Spass gemacht?
Mal, es war interessant gewesen, aber ich habe einfach gemerkt, ich bin total der Bewegungstyp. Und wenn ich 8-9 Stunden vor dem Computer hocke, dann kommen einfach so nervöse Zuckungen. Also, ich bin schon einer der Typ, der wirklich immer in Bewegung war.
Aber ihr habt ja dann lange eigentlich auch noch Rennen gefahren.
Ja. Ja, also ja, anfangs 20 habe ich dann schlussendlich richtig aufgehört und bin dann nachher in die Skilehrerausbildung gegangen. Und das hat mich dann gerade sofort gepackt.
Das heisst, es war wirklich eben ein Träumjob, die Skilehrerausbildung?
Ja, also eigentlich immer noch. Und das ist wirklich der Unterschied, wenn man Spitzensport macht, man ist ein Einzelathlet. Mhm. Und jetzt, wenn ich unterrichte, du kannst jedem, was du etwas beibringst, bekommst du auch etwas zurück. Und das ist natürlich sehr befriedigend.
Was bekommst du zurück?
Die Freude, die sie haben, wenn sie etwas lernen. Die Leute sind ja noch Ferien, die wollen etwas erleben. Und wenn du denen die Freude und den Sport kannst beibringen kannst, spürst du einfach die Zufriedenheit von denen.
Ist das ein dankbarer Job? Also spürt man das immer? Oder?
Ja, also fast immer, ja. Ja, also ich denke, es gibt wie in jedem Job auch Momente, wo man mal den Verleider hat und wo man vielleicht schwierige Gäste hat. Aber also zu 90% ist es wirklich ein dankbarer Job.
Funktioniert das
also? Das ist ja unsere, du hast jeden Tag eine neue Situation. Das Wetter ist anders, der Schnee ist anders, du hast wieder neue Leute, andere Leute. Es ist sehr abwechslungsreich.
Ja. Ihr habt da ein paar Ausbildungen drauf gemacht, nachher noch. Mhm. Aber über das reden wir gleich im nächsten Teil. In der Sendung zum Kaffee hier bei mir ist die Dominik Grüber. Sie ist von Sani Glas und hat eigentlich schon sehr früh mit dem Skisport angefangen. Und jetzt so, als Lehrerin hat sie ja Ausbildungen gemacht als blinde Skilehrerin, Telemark-Lehrerin und sie ist Expertin. Jetzt so, Frau Grüber, mich nicht wundert das mit dem blinde Skilehrer. Kann man das gar nicht so genau vorstellen. Was ist das genau? Wie macht man das?
Also wenn ein Blinder einen Privatunterricht bucht, ist das eigentlich, kann ja nicht selber allein Ski fahren, weil er ja nichts sieht, braucht er jemanden, der noch fährt. Und in dem blinden Skilehrer lernst du eigentlich in einer Woche, wie du eben einen Blinden kannst fahren, dass er auch Ski fahren kann. Und es gibt Sehbehinderte, die in den Unterricht kommen, oder Blinde, die gar nichts sehen. Und wenn jemand gar nichts sieht, dort tust du dann mit Kommando vier. Also du fährst eigentlich immer hinten an und du hast mit rechts, links, Stopp oder fahren, oder am Stock noch vier, dass er eigentlich auch wirklich sich auf das Skifahren konzentrieren kann.
Und wie funktioniert das? Können die so vertrauen, dass sie sagen, ich fahre jetzt hier auf glitschigen Ski, es wird der Abhang bringen und hinter mir sagt jemand rechts, links und ich vertraue dem?
Also ich denke, die sind auch von ihrem normalen Alltag gewohnt, dass Skileute vertrauen müssen. Mhm. Und das funktioniert nur, wenn sie dir 100% vertrauen, weil die haben allein keine Chance, den Weg zu finden. Und man merkt diesen Leuten auch an, dass sie dir sehr schnell vertrauen.
Klappt das sehr gut?
Ja, also die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, die machen wirklich genau, was du sagst. Es ist eher der, wenn du zum Beispiel im Blindenskilehrkurs selber blind fahren musst, mit verbunden irgendwelchen Maschinenkommando geben. Das sind die eher die, eigentlich würde ich sehen, die hören der viel weniger zu, als jemand, der wirklich blind ist.
Weil du recht skeptisch sind? Weil
ja.
Ist das natürlich einfach so?
Also jetzt, wenn ich selber blind bin, fahre, ist es natürlich auch nicht immer einfach gewesen, dem zu vertrauen. Oder du überlegst dir eigentlich viel mehr, was kann passieren. Und die Blinden, die sich wirklich auf dies, das, einfach das Kommando, die wissen, das ist eigentlich überlebenswichtig, das Kommando. Also.
Aber sie wissen eigentlich auch gar nicht, wie gefährlich das kann sein. Also ich stelle mir vor, wenn man nicht sieht, einen Abhang.
Ja.
Hat das ganz eine andere Bedeutung, einen Abhang?
Es scheint Gespür und das Gelände besser als wir.
Aha.
Also die fahren viel mehr über das Gespür. Das Einzige, was halt schwierig ist, du kannst einem nicht sagen, jetzt ist es so steil oder so steil.
Ja, und dann, wie macht man das?
Du kannst immer sagen, wir kommen jetzt ins Flache oder es kommt steiler. Du kannst immer erzählen, wie er auf das reagieren muss. Aber er wird das erst im Moment merken, wenn er spürt, dass sich das Gelände verändert. Also gross vorbereitet kannst du eigentlich nicht.
Also wenn jetzt einer da wirklich das erste Mal geht, dann kannst du dir vorstellen, wie sich das Gelände und der Ski verändert. Also das...
Also es ist eigentlich mit dem Anfänger, einer, der zuerst mal fährt, ist es viel einfacher, weil mit dem fährst du nur im flachen Gelände. Wenn du aber den Blinden hast, der Klasse 5, 6 fährt, der kurz schwingen tut, der relativ schnell fährt, da kommst du dann viel mehr in verschiedene Gelände. Die haben aber da schon viel mehr Erfahrung.
Ja.
Es kommt halt auch immer darauf an, ob jemand von Geburt an blind ist und schon blind hat gelernt, Ski fahren. Oder ob jemand schon kann noch Ski fahren und nachher erst erblindet ist.
Merkt man schon den Unterschied?
Das ist ein recht grosser Unterschied. Also ich hatte schon einen Gast, der hat mir ganz klar gesagt, los, früher hatte ich Schwindel. Ich wäre nie auf eine schwarze Piste gegangen, solange er gesehen hat.
Aha.
Aber nachdem er erblindet ist, hat er ja keinen Schwindel mehr haben können, weil er nicht gesehen hat, wie es nicht schick geht. Das ist schon eine spezielle Situation.
Das Gespür da, ja. Nicht mehr zu wissen.
Ja.
Was ist der Unterschied zwischen denen, die ganz blind sind und denen Sehbehinderten? Und die auch anders?
Also wenn ein Sehbehinderter, wenn der noch so viel sieht, dass er dich erkennen kann, sei es jetzt als, die sehen ja, die haben ja irgendeine Behinderung, aber ja. Wenn sie dich als Person noch sehen, dann macht man es so, dass sie dir nachfahren können.
Aha.
Wenn jetzt zum Beispiel, du hast ja als Skilehrer hast viel auffällige Farben, rot zum Beispiel. Und ja. Wenn sie das Rot wirklich deutlich erkennen können, dann kannst du sie nachfahren. Wenn die Sehbehinderung so stark ist, dass es nicht mehr garantiert ist, dann gibst du vielleicht sogar noch zusätzlich Kommando. Und wenn dir das Ganze nicht mehr reicht, für dich zu erkennen, dann lass sie vorfahren und gibst wirklich von hinten an nur noch Kommando.
Und das ist auch kein Problem mit anderen Gästen auf der Piste?
Umso mehr Leute das hat, umso schwieriger wird die ganze Geschichte. Also, das ist auch das, was einem am meisten fordert. Man muss das Kommando geben, man muss vor uns schauen, man muss schauen, wo die Piste geht, man muss auf die Leute schauen, die einen überholen oder auf vorne fahren.
Ja.
Weil das größte Risiko ist, dass man einen Zusammenstoss hat.
Ja.
Und das ist das, was es so anspruchsvoll macht. Du musst einfach alles im Auge behalten. Ja. Also da kann ein Pistopost oder ein Masten mit einer Piste auch recht mühsam sein.
Kann recht
du musst
sein,
die Hindernisse umfahren.
Und die, ja, wenn man sagt, jetzt muss links durchgehen. Aber wenn man links geht, ist ja auch eine Frage. Für
ja, also Ski schon wirklich, wenn du das Kommando links gibst, dann drehen die direkt. Aha. Das ist für Ski, die zögern überhaupt nicht.
Die machen und werden ja, genau
die machen
das,
genau das, was du noch sagst. Und das Schönste ist eigentlich für einen Blinden, auch wenn du noch freifahren lässt. Also wenn du jetzt eine übersichtliche breite Piste hast und nicht viele Leute hast, dass du immer kannst sagen, freie Fahrt. Und dort tut er selber so fahren, wie er will, bis dass du das Kommando wieder übernimmst. Und das kannst du aber wirklich nur machen, wenn keine Leute sind. Und das ist natürlich das, was das Schönste ist für einen Blinden. Dann kann er selbstständig den Radius wählen und die Geschwindigkeit und das.
Was gibt denn das mit diesen blinden Gotschki-Fahrern? Also ich sage, das ist eigentlich eine strenge Sache, vom Konzentrieren und allem zusammen. Es ist sehr happig.
Ja, es ist eine Herausforderung.
Mhm.
Und die Leute haben auch einfach eine riesige Dankbarkeit. Also für die ist es nicht selbstverständlich, dass man mit ihnen geht fahren, nicht selbstverständlich, dass sie den Sport machen können. Die sind wirklich sehr dankbar und das gibt einem sehr viel zurück.
Wer reagieren uns denn so? Vielleicht so noch mal erst mal Ski fahren?
Es sind einfach sehr zufriedene Leute. Und wenn das gegenseitige Vertrauen stimmt, dann baust du euch auch schnell mit denen Beziehung auf. Weil das Vertrauen ist ja so gross. Und das sind neue Leute, die nachher meistens vielleicht jahrelang nachher noch Kontakt hast.
Ehrlich? Das gibt es schon?
Ja.
Dass die einem gar nicht mehr loslehnen oder das
mal
so?
Ja, dass einfach wieder mal etwas kehrst und für dich ist das wirklich ein Erlebnis. Und die kommen auch nicht so viel zum Skifahren. Weil für sie ist es auch noch recht teuer, weil sie ja nur Privatunterricht machen können. Und je nachdem, eben, was für sie für einen Job haben oder ob sie noch eine Ausbildung haben, sind häufig auch junge Leute, die noch in einer Ausbildung sind. Und meistens wird das organisiert durch einen Verein.
Ja.
Und die sind halt das ist für sie schon ein riesiges Erlebnis.
Also das macht man aber auch nicht regelmässig, einmal im Winter zwei Wochen lang auf die Ski. Ja.
Also leider nicht. Also es wäre schön, wenn man es noch mehr könnte unterrichten.
Ist dir das ein bisschen im Kommen? Kann man das sagen? Hat es früher weniger gegeben?
Ich denke schon, dass heute Skilänger je mehr Möglichkeiten haben, Hobbys so auszuziehen. Und ich glaube auch, dass länger je mehr Leute Ausbildungen machen. Weil das ist auch ein bisschen Grundvoraussetzung. Wenn du in eine Station gehst, in die Ferien gehst und es gibt keine blinden Skilehrer, dann kommst du als Blinde auch nicht unbedingt auf die Idee, Unterricht zu nehmen. Ich denke, das ist halt die Voraussetzung. Hat es überhaupt ausgebildete Leute? Was das anbieten.
Dominik Grüber, ihr macht häufig mit Blinden, ihr habt mir auch erzählt, ihr macht mit Blinden Lama-Tracking, ihr geht mit Blinden Skifahren. Es ist schon so ein wichtiger Bestandteil von eurem Leben. Wie geht es weiter? Habt ihr noch andere Sachen im Sinn, die ihr irgendwie so weitergeben wollt?
Also ich denke, solange dass ich gesundheitlich fit bin, werde ich sicher im Sommer weiter Lama-Tracking machen und das ausbauen. Was im Lama-Tracking, was ich jetzt eigentlich viele machen, sind Lager.
Mhm.
Und das werde ich in Zukunft noch weiter ausbauen. Also ich bin jetzt auch im WWF drin, dass ich WWF-Lager anbiete. Und spannend wäre sicher auch, wenn man aber vielleicht mit Pindertäuchen die Lager machen oder in Richtung als Therapie. Weil das Lama auch ein ideales Therapietier wäre. Sei es jetzt auch für hyperaktive Kinder oder was auch immer, Pindrote oder also da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Ja. Also so Lager, was heisst das? Einfach so auf eine Tour gehen, im Prinzip das Zelt mitnehmen, oder?
Ja, also jetzt die WWF-Lager, wenn ich diesen Sommer habe, da haben wir einen Zeltplatz auf 1800 Meter mit einem Zeltlager und wird jeden Tag von dem Zeltplatz aus starten und machen Trekkingtouren.
Ja.
Und kommen dann am Abend da wieder zurück und da kommen 20 Kinder und 15 Lama und eigentlich fast jedes Kind hat ein Lama-Wasser den ganzen Tag betreut.
Aha, das heisst, das müsst ihr mit denen alles machen? Das müsst ihr ein bisschen mischen und so, oder?
Die dann am Morgen die Bürste und Fietro und das ist jeden Tag wiederholt sich das wieder. Und das ist schon noch spannend. Ich meine, die Tagestür ist auch spannend, aber wenn jetzt die 3-4 Tage die gleichen Kinder, die gleichen Lama haben, das ist unglaublich, was da für eine Beziehung entsteht zwischen denen. Also letztes Jahr habe ich mit dem Kinderdorf Lake ein 3-tägiges Lager gemacht.
Ja.
Am letzten Tag die Kinder, die sind in Tränen ausgebrochen.
Und wenn das die Lama müssen lassen.
Ja, genau.
Das ist einfach wie eine Freundschaft oder einfach eine Beziehung zu dem Tier.
Ja. Und in die Richtung wäre es schon noch spannend, wenn ich da noch mehr könnte machen. Ja.
Gut. Merci vielmals, dass ihr bei mir zu Gast war, Frau Grüber.
Ja, merci.
Mein Ziel wünsche ich erfüllen. Ihr habt noch ein paar Grüße, die ihr durchgeben könnt.
Jawohl, also ich wollte das Team Mini von der Skischel Saas Fee grüßen. Und dann alle einen wunderschönen Sommer, wie schon bis nächsten Winter.
Gut, danke vielmals.
Merci.